Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und nun zur Predigt. Sie steht in Johannes 5, der Text dazu. Ich lese die Verse 1 bis 9. Johannes 5, 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen. In diesen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel fuhr zu gewisser Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcherlei Seuche er auch behaftet war. Es war aber dort ein Mensch, der 38 Jahre lang krank gelegen hatte. Als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange gelegen hatte, sprach er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Wenn ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sprach zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mann gesund und nahm sein Bett und ging hin. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt überschrieben: Gott tut Wunder. So steht es in Stein gemeißelt am Eingang der Kirche. So steht es auch in großen Buchstaben an der langen Wand im Gemeindehaus. Und so habe ich es auch als kleine Spruchkarte am Bücherregal im Foyer des Gemeindehauses angeklebt gesehen. Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Es scheint so etwas wie ein Motto zu sein, habe ich gedacht, in der Gemeinde, wenn dieser Vers aus Psalm 118 immer wieder so an verschiedenen Stellen ja auch ganz bewusst platziert ist. Und es ist ein gutes Motto. Davon lebt Gemeinde Jesu, dass Gott Wunder tut. Dass Gott etwas geschehen lässt mitten unter uns. Wenn Gemeinde Jesu aufhört, an Gottes Wunder zu glauben, wenn Gemeinde Jesu aufhört, um seine Wunder zu bitten, wenn Gemeinde Jesu aufhört, mit Gottes Wundern zu rechnen, fest zu rechnen, dann ist sie schon tot. Die Christenheit in Europa hat heute ja erschreckend wenig Ausstrahlungskraft. Darunter leiden wir alle mehr oder weniger stark. Und das hat seinen ganz wesentlichen Grund darin, dass sie in weiten Teilen nicht mehr mit Gottes Wundern rechnet. Dass sie Gottes Wort seit langem nicht mehr wirklich vertraut. Und so wurden im Zug der Bibelkritik die Wunder Gottes zu Mythen und Märchen erklärt. Aber liebe Geschwister, warum sollten Menschen mit ihren ganz realen Nöten und Sorgen zu einem Märchengott kommen? Warum sollten die Menschen sich und ihr Leben und die Nöte ihres Lebens einem Gott anvertrauen, der keine Wunder tut? Der deshalb in den Nöten des Lebens auch gar nicht wirklich helfen kann. Einen solchen Gott braucht der Mensch nicht. Und so vertrauen viele Menschen heute lieber der Macht der Sterne. Sie vertrauen schamanischen Krafttieren. Ich weiß nicht, wie das in Riedlingen und Umgebung ist. Bei uns in Neuwied in der großen Buchhandlung der Stadt werden immer wieder Veranstaltungen durchgeführt und Schamanen eingeladen, die die Menschen in die Geheimnisse des Schamanismus, des Geisterglaubens einweihen. Und ich habe mal mit einer Frau telefoniert, als wir den Jesusfilm verteilt haben. Ich war erschüttert, es war ein offenes Gespräch, etwa eine Stunde lang am Telefon. Aber sie hat mit größter Selbstverständlichkeit davon berichtet, wie ihr in ihren schamanischen Traumreisen Krafttiere begegnen. An die Auferstehung Jesu hat sie nicht geglaubt und an seine Wunder. Aber an Krafttiere, die einem in Traumreisen begegnen. Andere vertrauen heilenden Kristallen, aber sie vertrauen nicht auf den lebendigen Gott. Das ist doch verrückt. Aber wir Christen, liebe Geschwister, wir sind mindestens zum Teil mit daran schuld, weil wir die Macht Gottes nicht mehr und nicht genug bezeugt haben. Es ist wichtig, dass wir klar die Macht Gottes bezeugen, dass wir bezeugen, Gott tut Wunder. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und so gewiss Gott diesen Mann geheilt hat, von dem wir im Predigttext gehört haben, der 38 Jahre lang krank gelegen hat, so gewiss hat Gott die Macht, dieses und Größeres auch heute zu tun. Wir dürfen es unerschrocken bezeugen und darauf hinweisen, wie zuverlässig die biblischen Berichte sind. Wir und die Menschen um uns her haben allen Grund, diesen Berichten der Heiligen Schrift zu vertrauen. Und das lässt sich gerade am Bericht von der Heilung dieses Kranken beispielhaft zeigen. Er wird uns im Johannesevangelium berichtet und gerade das Johannesevangelium hat man in Theologenkreisen immer wieder stark in Zweifel gezogen. Ich vermute, das liegt daran, dass Johannes in besonderer Eindeutigkeit feststellt, Jesus ist Gottes Sohn. Wir hatten in unserer Neuwiedergemeinde das Johannesevangelium vor wenigen Jahren im Bibelgesprächskreis durchgenommen und da ist uns das Kapitel um Kapitel aufgefallen, wie das der rote Faden ist, der sich durchs ganze Johannesevangelium durchzieht. Ich und der Vater sind eins. Oder die Juden sagen Jesus an anderer Stelle, deshalb steinigen wir dich nicht, weil du ein gutes Werk getan hast, sondern weil du sagst, du bist Gottes Sohn und machst dich selbst Gott gleich. Oder wir kennen alle die Verse aus dem ersten Kapitel. So fängt's gleich an. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Und dann heißt es einige Verse später, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Klarer geht's eigentlich nicht. Klarer kann man es nicht sagen, dass Jesus und der Vater eins sind. Da hilft kein Drehen und Wenden, da hilft nur Leugnen. Sonst müsste der Mensch sich beugen. Und das will er nicht, sich beugen vor dem lebendigen Gott. Denn daran stößt sich nun ja der gottlose Mensch, dass er in Jesus nicht einfach einem Religionsstifter begegnet, der mehr oder weniger kluge Gedanken über Gott und die Welt absondert, sondern dass Jesus den Anspruch erhebt, Gott selbst zu sein. Und um genau diesen Anspruch geht es in den Wundern, die Jesus tut. Gerade auch von dem, was wir gehört haben. Es geht hier ja um viel mehr als um Heilung. Jesus tut dieses Wunder ja nicht, um alle Krankheit aus der Welt zu schaffen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Viele von uns waren ja noch nicht in Israel und wissen auch nicht genau, wie das alles so vor Ort aussieht. Ein Modell vom Teich Bethesda. Im Hintergrund sieht man die Burg Antonia und einen Tempel. Und so ungefähr sah der Teich Bethesda aus. An diesem Teich, liebe Geschwister, lagen Hunderte Kranke in den Hallen. Aber wie viele werden geheilt? Hätten die Geschwister recht, die sagen, Jesus heilt alle Krankheit, dann wären an diesem Tag die Hallen des Teiches Bethesda leer gewesen, alle fünf. Aber nur einer, ein einziger wird geheilt. Weil Jesus dieses Wunder nicht tut, um alle Krankheit, um alle Not in dieser Welt zu beseitigen. Krankheit und Not bleibt und gehört dazu in einer in Sünde gefallenen Welt. Das wird einmal erst grundsätzlich anders, wenn Jesus wiederkommt. Jesus tut dieses Wunder, um zu zeigen, hier ist der Messias. Hier ist der verheißene Erlöser der Welt. Wir haben in der Lesung ja einige Verse gehört aus Jesaja 35. Ich will noch mal einen davon zitieren. Als dann, nämlich wenn Gott sein Volk besucht, als dann werden der Blinden Augen aufgetan und der Tauben Ohren geöffnet werden. Als dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und der stummen Zunge wird Lob sagen. Weil man genau diesen Anspruch, dass in Jesus der lebendige Gott und Schöpfer sein Volk besucht, zurückweisen wollte, hat man das Johannesevangelium spät, zum Teil ins 3. und ins 4. Jahrhundert datiert und behauptet, Jesus hätte von den Örtlichkeiten Jerusalems keine Ahnung gehabt, Johannes. Aber gerade der Teich Bethesda belegt eindrucksvoll das Gegenteil. Ich habe dazu noch ein paar Folien mitgebracht. Man sieht, da oben liegt der Teich Bethesda, oberhalb nordöstlich des Tempels, knapp außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Man hat behauptet, das wäre nur eine Fantasiegestalt, dieser Teich, und hat die fünf Hallen symbolisch gedeutet, aber man hat ihn gefunden dann. Johannes berichtet, so haben wir es im Predigtext gelesen und gehört, dass er in der Nähe des Schaftors liegt. Auch dieses Schaftor steht heute noch in Jerusalem. Der Teich ist ein Doppelteich. Der nördliche Teil wurde schon vor der babylonischen Gefangenschaft in den Felsen geschlagen, also schon 600 vor Christus. Um 200 vor Christus hat man dann das südliche Becken angelegt. Und dieses südliche Becken hat man schon Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, den Nordteich 1931. Und er sieht genauso aus, wie Johannes ihn beschreibt. Er hat fünf Hallen, rundrum um die Gesamtanlage, auf jeder Seite eine. Und die fünfte steht auf der Trennmauer, die die beiden Teiche voneinander trennt. Fünf Hallen, genau wie es Johannes sagt. Es war ein großer Teich, er umfasste ungefähr 5000 Quadratmeter und war bis 13 Meter tief. Bei den Ausgrabungsarbeiten musste man bis zu 25 Meter hohe Schuttablagerungen beiseite schaffen. So sieht das Ausgrabungsfeld heute aus. Man kann erkennen, da hinten, da geht's, es ist ein bisschen hell, da hinten geht es recht tief runter, 13 Meter tief. Liebe Geschwister, weshalb ich auch die Bilder mitgebracht habe, auch wenn sie hier ein bisschen schlecht zur Geltung kommen, es ist einfach beeindruckend zu sehen, wir können an die Stellen treten, wir können unseren Fuß draufsetzen, wir können es mit Händen fassen, wo die Wunder der Bibel geschehen sind. Gottes Wort ist zuverlässig. Wir dürfen die Bibel genauso nehmen, wie sie geschrieben ist. Wir haben allen Grund, ihr voll und ganz zu vertrauen. Interessant ist übrigens, dass an der Stelle dieses Teiches, 135 nach Christus etwa unter Kaiser Hadrian, ein Asklepios-Heiligtum errichtet wurde. Asklepios ist bei den Griechen der Gott der Heilkunst. Das heißt, es hat sich auch in der Nachwelt erhalten, dass das ein Ort der Heilung ist. Ein Ort, an dem man Heilung erwartet. An dem Heilung geschah. Und an diesen Ort nun kam Jesus. Bild, wo Jesus dem Kranken begegnet. Zum Teich Bethesda. Bethesda heißt auf Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Haus der Barmherzigkeit. Aber liebe Geschwister, wie so oft im Leben, so war es auch hier am Teich Bethesda. wo Gott Barmherzigkeit üben will, da verwandelt die Selbstsucht der Menschen den Ort der Barmherzigkeit in einen Ort der Unbarmherzigkeit. Bethesda ist ein Ort des knallharten Konkurrenzkampfs, wenn wir uns in die Lage hineinversetzen, wo, um was wird da gekämpft? Es wird darum gekämpft, wer kommt als Erster hinein, wenn der Engel das Wasser berührt hat und es bewegt sich. Wer gewinnt den Sprint? Liebe Geschwister, können wir uns diese Anspannung vorstellen, die in den 5 Hallen um den Teich Bethesda herrscht? Hunderte von Augenpaaren sind auf die Wasseroberfläche gerichtet. Heißhungriger, als wenn nach einem langen und harten Schultag die Mutter die Pommes und die Schnitzel auf den Tisch stellt. Alle sind zum Sprung bereit. Alle voll innerer Anspannung. Wie der Sprinter, der auf den Startschuss wartet. Eine Zehntelsekunde entscheidet hier nicht über den ersten oder zweiten Platz, über Gold oder Silber. Eine Zehntelsekunde Vorsprung entscheidet darüber, ob der Betreffende gesund nach Hause geht oder ob weitere Jahre der Krankheit und des elenden Dahinsiechens auf ihn warten. Was für eine Atmosphäre! Wenn sich das Wasser bewegt, dann werden die Massen entfesselt. Da wird getreten und gestoßen, da wird geschimpft und geflucht, da werden die Ellbogen und vielleicht auch die Krücken eingesetzt. Wir sehen verbissene Gesichter, voller Hoffnung, aber auch voller Angst. Es könnte vor mir einer da sein. Wir kennen solche Szenen ja aus dem Fernsehen, aus der heutigen Zeit, wenn wieder irgendwo ein Mediamarkt seine Pforten öffnet und mit den ultimativen Superschnäppchen lockt, so wie neulich in der Türkei, da sehen wir, wie der Mensch ist und war. Die Objekte der Begierde haben sich geändert, aber der Mensch in seiner Selbstsucht und in seiner Gier und in seiner Angst, zu kurz zu kommen, was Wesentliches zu verpassen, der Mensch ist der gleiche geblieben vor 2000 Jahren. Und heute. Und dann geht ein enttäuschtes Raunen durch die Masse. Einer hat's geschafft. Aber alle anderen fallen sichtbar in sich zusammen. Einer geht jubelnd nach Hause. Hunderte humpeln verzweifelt zurück an ihre Plätze. Sie bringen sich neu in Position und werfen ihren Nachbarn einen missgünstigen Blick zu. Hoffentlich ist der nächstes Mal nicht schneller. Und einer von diesen vielen macht das schon jahrelang mit. Seit 38 Jahren ist er krank. Wie lange er von diesen 38 Jahren schon am Teich Bethesda wartet, wissen wir nicht. Aber er kommt immer zu spät. Er kommt immer zu spät. Er hat niemanden, der ihm hilft. Mitten unter Hunderten von Menschen ist er ganz allein. Aber dann tritt Jesus zu ihm. Und dann wird alles anders. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Natürlich will er das. Aber er sieht keine Möglichkeit. Es ist interessant, er reagiert auf die Frage Jesu ganz menschlich. Nämlich so, dass er nur die Umstände sieht, die ihm keine Chance lassen. Ich habe keinen Menschen. Wenn das Wasser sich bewegt, der mich dann in den Teich lasse, der mich führt, der mir hilft. Und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Er gehört zu den ewigen Verlierern. Schlimm genug, dass er seit 38 Jahren krank ist. Noch viel schlimmer, er hat keinen Menschen. Seine Umwelt, auch seine Verwandten haben offensichtlich angesichts dieser langen Krankheit resigniert. Ständig für einen Kranken da sein zu müssen, liebe Geschwister, das ist ja auch eine schwere Last. Viele von Ihnen wissen das aus eigener Erfahrung. Täglich mit Leid und Hoffnungslosigkeit konfrontiert zu sein, wer hält das auf Dauer schon aus, ohne innerlich schlapp zu machen? Das geht eigentlich nur in der Kraft und in der Liebe unseres Herrn Jesus. Und bis er nun alleine ans Wasser kommt, ist es zu spät. Wir sehen aus dieser Schilderung, er ist nicht völlig bewegungsunfähig. Die Art seiner Krankheit wird nicht genannt. Ist er gelähmt? Ist er einfach nur schwach? Kann sich selbst nicht richtig bewegen? Ein bisschen geht's. Er kann selber in Richtung Wasser, aber eben nur sehr langsam. Und bis er kommt, ist das Wunder geschehen, ohne ihn. Was für eine innerlich zermürbende Situation. So nah am heilenden Wasser und doch unerreichbar fern. Nein, die Umstände lassen ihm keine Chance zur Heilung. Das kann er sich glatt abschminken. Aber jetzt ist Jesus da. Da spielen die Umstände keine Rolle mehr. Jesus spricht ein Wort. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und alsbald ward der Mensch gesund. Alsbald. Das Wort, das da im Griechischen steht, heißt wirklich sofort. Alsbald, im selben Augenblick. In dem Augenblick, in dem Jesus sein machtvolles Wort spricht, ist der Mann gesund. In dem Augenblick hat er die Kraft aufzustehen. In dem Augenblick kann er sein Bett tragen und gehen. Im selben Augenblick. Ja, Gott tut Wunder. Bis heute. Gott tut Wunder und sie sind gut bezeugt. Und wir dürfen dieses Feld, dass Gott Wunder tut, diese biblische Wahrheit, nicht obskuren Wunderheilern überlassen. Der Mensch ist ja heute wieder zutiefst religiös geworden. Viele Menschen, nicht alle, aber viele, haben eine tiefe Sehnsucht nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie haben eine Sehnsucht, Gottes Hilfe und Gegenwart in ihrem Leben zu erfahren. Heil zu werden. An Leib und Seele. Der Materialismus, liebe Geschwister, ist im Wesentlichen der Schnee von gestern. Dass der Materialismus die tiefen Sehnsüchte des Menschseins nicht befriedigen kann, das haben die Massen längst begriffen. Nur kommen sie mit ihrer Sehnsucht zumeist nicht zu Jesus, sondern sie kommen irgendwo zum Heidentum, zur Esoterik. Wir erleben ja, wie der Esoterikmarkt boomt in Deutschland seit vielen Jahren. Und diesen Menschen dürfen und müssen wir sagen, Jesus ist gekommen, um diese tiefen Sehnsüchte zu stillen, damit Menschen heil werden. Heil an der Seele und wenn es Gott gefällt, auch heil am Leib. Jesus ist gekommen, Menschen heil zu machen. Zunächst natürlich heil in ihrer Beziehung zu Gott, dass verlorene Sünder gerettete Gotteskinder werden. Heil auch in ihren eigenen Beziehungen zu anderen Menschen, dass Verbitterung, dass Hass anderes überwunden werden kann. Dass Menschen zu innerer Ruhe und zu innerem Frieden finden. Und was Gott gefällt, auch heil am Körper. Gewiss dürfen wir bei diesem Thema nicht der Schwärmerei verfallen. Manche erwecken den Eindruck, als könnten sie über Gottes Wunder frei verfügen, wenn sie nur recht beten und glauben und vollmächtig die Hände auflegen, dann wird alle Krankheit weichen. Sie versprechen leichthin, mit Jesus verschwinden alle deine Probleme. Deshalb haben wir alle ja seit 30, 40 Jahren auch keine Probleme mehr gehabt, oder? Nein, wir wissen, so ist es leider nicht. Wir müssen biblisch nüchtern bleiben. Wir müssen bei dem bleiben, was durch Gottes Verheißungen abgedeckt ist. Aber gerade weil wir bibeltreu sein wollen, dürfen wir uns die Größe Gottes und seine Verheißungen auch nicht kleinreden lassen. Die Gefahr beobachte ich immer wieder, weil auf der einen Seite schwärmerisch die Wunder Gottes so groß in den Vordergrund gerückt werden, dass fürs Kreuz und fürs Leiden in der Jesus-Nachfolge kein Platz mehr ist, neigt man als Gegentrend dazu, die Wunder Gottes ganz klein zu machen und gar nicht mehr wirklich zu bezeugen und wirklich darauf zu vertrauen, dass wir einen Herrn haben, der Wunder tut. Wir sollten weder links noch rechts vom Pferd fallen, biblisch nüchtern bleiben, aber die ganzen Verheißungen Gottes in ganzer Fülle annehmen und ernst nehmen. Wir haben einen großen Gott. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Etliche Geschwister haben es mir in diesen Tagen berichtet, wie sie Gottes Wunder in ihrem Leben erfahren haben. Gemeinde Jesu lebt davon, dass nicht nur Einzelne das erleben, und ich denke, viele, wahrscheinlich alle, haben immer wieder einmal auf gewaltige Weise erfahren, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Gemeinde Jesu lebt davon, dass sie davon berichtet, dass einer den anderen damit ermutigt und stärkt und sagt, du, das habe ich mit dem Herrn erfahren. Das macht dem anderen Freude, in seiner Not zu vertrauen, dass Gott auch bei ihm derselbe ist. Dazu werden uns ja auch die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament berichtet und aus dem Neuen Testament. Dass wir heute wissen, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat und wie er die Macht hat, auch in unserem Leben einzugreifen und zu handeln. Wir sollen es einander bezeugen als Geschwister im Herrn. Und wir sollen es der Welt bezeugen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Jesus ist gekommen, dass Menschen die Macht und die Wirklichkeit Gottes in ihrem Leben erfahren. Dazu kommen wir ja mittwochs in der Gebetsstunde zusammen. Jeden Mittwoch, das ist schön und das ist wichtig. Warum beten wir? Weil wir darauf vertrauen, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist. Weil wir darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat, sich der Nöte unserer Zeit wirklich anzunehmen. Und weil wir darum bitten, dass er es ganz konkret auch wirklich tut. Und dazu kommen wir am Sonntag zusammen im Gottesdienst. Nicht nur, um von Gottes Wundern zu hören, sondern um sie für uns und für unsere Gemeinde zu erbitten, um diese Wunder zu erleben und um sie zu bezeugen. Gott tut Wunder. Darum lasst uns auch für die Zukunft bitten und darauf lasst uns von ganzem Herzen fest vertrauen. Amen.